Ich möchte noch kurz für unsere Kinder, die jetzt in die Arche gehen dürfen, und für die Mitarbeiter beten. Herr, hab du Dank dafür, dass die Kinder jetzt in ihren Gottesdienst gehen dürfen. Segne auch die Mitarbeiter und die Kinder, auch die Schäfchen, die schon unten sind. Und wir danken dir einfach dafür, dass du ihnen was an diesem Sonntagmorgen in ihr Herz geben möchtest. Amen. So, ihr dürft gehen. Viel Spaß. Ihr habt lang durchgehalten. So, ich freue mich, dass der Johannes Stockmeier heute auch da ist, um die Predigt zu halten. Johannes, du darfst gerne nach oben kommen. Einige kennen dich und einige nicht. Du sagst schon ein paar Worte zu dir.
Gerne. Ich freue mich, dass ich bei euch bin. Und das ist für mich ein ganz besonderes Event, mal wieder hier zu sein, euch zu sehen. Ich bin Gemeindeberater seit vielen Jahren und Seelsorger und war da auch so in schwierigen Zeiten bei euch. Ich weiß nicht, ob ihr euch noch erinnert, schon lang zurück. Aber ich muss ehrlich sagen, ich bin ein bisschen mit Sorge hergekommen, weil ich gedacht habe, was finde ich vor, gell? Nach allem so. 3 Jahre waren das jetzt, glaube ich, oder ungefähr. Finde ich eine Trümmerlandschaft hier und die Reste einer Gemeinde? Nee, ganz im Gegenteil. Ich sehe eine blühende Gemeinde, ich sehe offene, freundliche Gesichter, einen unglaublich schönen Empfangsbereich, wo man gern hereinkommt. Und das finde ich toll. Also, dass ihr wohl diese schwierige Krise, diese schwierige Zeit gut überwunden habt. Das freut mich sehr. Und da sage ich, dann vielleicht hat diese Krise, haben diese Schwierigkeiten auch einen Zweck gehabt, einen Sinn gehabt, dass ihr da durch solche Schwierigkeiten gegangen seid, dass ihr neu geworden seid durch diese Schwierigkeiten. Ich wünsche es euch jedenfalls, aber so macht es den Eindruck. Und da denke ich an diesen Vers in Hebräer 12, Vers 27, der mir immer wieder so auch als Gemeindeberater begegnet, wo es heißt, es muss erschüttert werden, was erschütterbar ist, damit das Unerschütterliche zum Vorschein kommt. Wir müssen erschüttert werden, um zu sehen, um zu erkennen, was wirklich Bestand hat in unserem persönlichen Leben und in unserer Gemeinde. Und das ist für mich der tiefere Sinn von Krisen und Schwierigkeiten. Dass da etwas deutlich wird, etwas Wesentliches deutlich wird, dass deutlicher wird das Fundament, die Grundlage, auf der wir stehen und auf der wir stehen können, und dass diese Grundlage fester wird als vorher. Wir sind sicherer als Gemeinde, wir sind bewusster als Gemeinde, wir wissen, was wir wollen, wir wissen, was Gott von uns will. Andere Dinge sind unwichtig geworden, andere Dinge sind abgebrochen, und das ist gut. Das will ich mit euch heute so ein bisschen angucken. Und ich nehme da den Petrus als unser Vorbild jetzt für uns in diesen Prozessen, wo etwas erschüttert wird. Weil der Petrus ja auch durch so einen Prozess der tiefen Erschütterung gegangen ist. Wir sind jetzt immer noch so kurz nach Ostern. Und wir können da praktisch von Petrus lernen, was es bedeutet, zu sterben. Erschreckt nicht. Natürlich meine ich jetzt nicht, dass wir da jetzt alle tot sein müssen, aber dass etwas sterben muss in uns. Und das bleibt uns nicht anders übrig, das ist einfach gut für uns. Sterben muss für den Petrus und vielleicht auch für uns oder vielleicht auch für uns als Gemeinde das große Ich, unsere Überlegenheit und Sicherheit, dass wir wissen, wie es geht, dass wir so selber auf uns bauen und auf unsere Möglichkeiten. Sterben heißt, dass wir uns selbst loslassen und uns ganz überlassen, Gott überlassen. Herr, du machst es. Wie war das bei Petrus? Petrus war gar nicht so groß, wie er tat. Eigentlich war er ganz klein und bedürftig. Und das ist ja oft so bei Menschen. Wer sich klein fühlt, macht sich groß. Will mehr sein, als er ist, will seine Bedürftigkeit überspielen. Petrus, bei der ersten Begegnung mit Jesus, wird ihm das klar, wer er eigentlich ist. Und er sagt zu Jesus, geh weg von mir, ich bin ein sündiger Mensch. Er erkennt auf einmal seine Kleinheit, er sieht auf einmal seine Bedürftigkeit im Gegenüber zu diesem Jesus. Aber Jesus holt ihn herein in seine Jüngerschar und sagt, du sollst mit mir gehen, du sollst für mich sein. Ich glaube, Petrus hat nicht gewusst, auf was er sich da einlässt. Vielleicht war es für ihn zunächst so eine Möglichkeit, jetzt wird was aus mir. Wenn ich zu Jesus gehöre, dann bin ich wer? Dann habe ich etwas, was andere nicht haben. Wir wünschen uns von Gott oft so eine klare Bestätigung, eine Ermutigung. Und es ist auch so, Gott ermutigt uns, weil er uns liebt. Aber ist das alles, dass wir so in der Liebe des Vaters baden? Dass wir das immer wieder hören, du bist wichtig, du bist einzigartig. Einfach spitze, dass du da bist. Vielleicht müssen wir auch manchmal so erkennen, nein, ich bin nicht der Wichtigste, andere sind auch wichtig. Ich sitze nicht auf dem Thron, sondern du, Herr, sitzt auf dem Thron. Dass uns klar wird, wie unsere wirklichen Relationen sind, wie wir wirklich sind. Dass wir uns nicht irgendwas vormachen und uns einbilden und uns toll und großartig fühlen. Wir sind wichtig und richtig, aber ist das auch tatsächlich die Realität unseres Lebens? Gott will die Realität. Er will, dass wir uns selbst begegnen, dass wir ein Stück frei werden von uns selbst und unseren Bildern, die wir machen von uns. Er will die Wahrheit. Sind wir bereit, die Wahrheit zu sehen? Oft nicht, weil die Wahrheit wehtut. Und dann muss das durch einen Prozess der Krise gehen, durch ein Sterben hindurchgehen. Und dieses Sterben tut auch weh. Wir spüren auf einmal, dass wir nicht so sind, wie wir es uns so gern vorstellen möchten. Wir brauchen die Bereitschaft, von hohem Ross herunterzusteigen, normal zu werden, einfach bedürftig. Dann kann Gott etwas mit uns anfangen, wenn wir wirklich so sind, wie wir sind. Bedürftige. Aber Jesus sagt zu Petrus, fürchte dich nicht, von nun an wirst du Menschen fischen. Also er nimmt den Petrus bei seiner Bedürftigkeit ernst. Er holt ihn da ab, wo er etwas will, wo er tatsächlich bereit ist zu dienen. Und das fürchte dich nicht heißt, hallo Petrus, ich will deine Kraft sein. Ich schenke dir Möglichkeiten, ich helfe dir. Durch mich wirst du Menschen fischen, nicht durch deine eigene Machtvollkommenheit, durch deine eigenen Möglichkeiten, dadurch, dass du ein toller Typ bist. Deine Angst, von der wir gerade gesungen haben, die spielt für mich eine Rolle. Du darfst deine Angst mir bringen. Verlass dich auf mich. Verlass dich nicht auf dich. Hallo Petrus, das ist eine Gefahr bei dir, dass du dich zu sehr auf dich selbst verlässt. Sieh, die Wahrheit steht zu dir und du wirst die Hilfe bekommen. Steh zu deiner Angst und ich will dir deine Angst nehmen. Weil das ist ja eigentlich eine riesen Überforderung für den Petrus und für uns, dass er sagt, du wirst Menschen fischen. Ja, wie soll er denn das tun? Er ist nicht mal ein guter Fischer. Da hat er auch so seine negativen Erfahrungen schon gemacht. Vielleicht ist er ein guter Menschenfischer in seiner Vorstellung, in seinen Worten, mit Worten Menschen zu fischen. Da muss der Petrus noch einiges lernen in der Schule Gottes. Und so gehen wir in die Schule Gottes. Die Gemeinde ist eine Schule Gottes. Die Gemeinschaft, dass wir uns einfügen, dass wir ein Teil werden, dass wir uns einbringen, dass wir Erfahrungen machen mit uns. Und die Erfahrung heißt auch, ich bin nicht alles. Da gibt es noch viele andere. Ich kann nicht alles. Ich bin angewiesen auf andere. Und da kommen wir in die Krisen, in Krisen hinein. Und Krisen sind in der Schule Gottes die Prüfungen. Was habe ich gelernt? Wie stehe ich da? Vertraue ich immer noch auf mich selber oder vertraue ich auf Gott? An einer Stelle wird Petrus mit den anderen Jüngern gefragt, was sagt ihr denn, wer ich bin? Von Jesus. Jesus fragt sie, seine Jünger. Und Petrus sagt tatsächlich, du bist Christus, des lebendigen Gottes Sohn. Ein klares Bekenntnis. Toll, Petrus. Hast du gut gesagt? Hast du richtig gesagt? Hast du was gelernt? Aber, lieber Petrus, was bedeutet das für dich? Sind das jetzt nur Worte, die man halt so sagt, weil man sie sagt? Ist das Theologie oder ist das Glauben? Glaubst du das wirklich? Und wenn du das glaubst, lieber Petrus, dass es Christus ist, dass Jesus der Christus ist, des lebendigen Gottes Sohn. Was bedeutet das für dich? Wie lebst du das? Was bedeutet das für deine eigene Größe? Für deine eigene Macht? Für deine eigenen Fähigkeiten? Das ist immer wieder die Frage nach dem, was wir sagen und ob wir es glauben und ob wir es tun, ob wir unsere Überzeugung dann wirklich leben. Petrus war hier noch auf dem Weg vom Lehrling eines Meisters zu einem echten Jünger. Und Jesus sieht das. Und er sieht in dem Petrus schon, was sein wird, einmal sein wird. Und er sagt zu ihm, du bist Petrus, heißt Fels, Matthäus 16. Das kann man falsch verstehen. Und ich denke, der Petrus hat es wirklich im ersten Moment falsch verstanden. Petrus denkt, ja, ich bin Fels, weil ich so stark bin, weil ich so gut reden kann, weil ich so gut nach vorne gehen kann, weil ich so ein Stück der Sprecher der Jüngerschar bin. Nee, Petrus, du hast was missverstanden. Du bist Fels, weil Jesus der Fels ist. Und auf diesem Fels stehst du. Und nur weil du auf diesem Fels stehst, kannst du selber Fels sein. Und ganz kurz drauf, also da war noch Petrus mit großen Erkenntnissen und Aussagen, ja, du bist der Christus Gottes, redet Jesus von seinem Leiden und Sterben. Dann nimmt ihn Petrus gleich anschließend zur Seite und sagt, Meister, das darf nicht sein. Was du hier gesagt hast, kommt nicht in Frage. Das geht so nicht. Gott bewahre dich, Herr. Das widerfahre dir nur nicht. Also dieses Sterben, dieser Tod, das passt einfach nicht in die Vorstellung vom Petrus, von einem starken Leiter, von einem Führer, dem er gern gehören, zugehören will, durch den er ja auch dann Stärke hat. Das darf nicht sein. Und genau diese, unsere Vorstellungen von dem, wie das gehen sollte, wie Gott das machen sollte mit uns, mit unserer Gemeinde, das muss sterben, das muss zerbrechen. Das ist genau das, was in den Zerbruch gehört, was dieses Vorläufige ist, dieses Erschütterbare. Es muss erschüttert werden. Unsere Vorstellungen von Gott müssen zerbrechen, damit Gott wirklich mit seiner Vorstellung, mit seiner wirklichen Wahrheit in uns zum Zug kommen kann. Und da sagt dann Jesus seinen Jüngern kurz vor seinem Tod, wer der Größte unter euch sein will, sei wie der Jüngste und der Vornehmste wie ein Diener. Hallo Petrus, hast du das gehört? Also du musst nicht der Große sein, der Vornehme, der Erste, sondern du musst sein ein Kleiner, ein Junger, ein Diener. Und Jesus sagt zu Petrus und guckt ihn an, ich habe für dich gebetet, dass dein Glaube nicht aufhört. Er sieht, dass in diesem Petrus große Vorstellungen sind, große Worte sind, aber dass sein Glaube eigentlich noch ganz rudimentär ist, ganz klein ist. Petrus steht eigentlich auf wackeligem Boden und er sieht es nicht. Das ist unser Problem. Wenn wir auf wackeligem Boden stehen, das kann schon sein, wenn wir das anerkennen und sehen und um Hilfe bitten wollen, dann ist es gut. Aber wenn wir das nicht sehen wollen, wenn wir uns so stark vorkommen und sind es nicht, ist das ein Problem. Jesus sieht, was in Petrus passiert. Und er weist auf diese Erschütterungen hin, durch die der Petrus jetzt gehen wird, gehen muss, notwendigerweise. Dass sein Bild von sich erschüttert werden muss. Und in dem Augenblick sagt Petrus noch ganz vollmundig und großartig, ich bin bereit, Jesus, mit dir ins Gefängnis, ja sogar in den Tod zu gehen. Wenn alle dich verlassen, ich nicht. Und wenn ich mit dir sterben müsste. Hallo Petrus, sind das aber große Worte. Kannst du die wirklich füllen? Kannst du da selber dahinter stehen oder... Fühlst du dich da gut, wenn du das so sagst? Ja, Petrus muss sterben, aber anders als er es denkt. Er stirbt dann kurz drauf nicht den Heldentod, sondern klein und mickerig. Sein großes Ich stirbt, seine Selbstüberzeugung. Ehe der Hahn kräht, sagt Jesus zu ihm. So schnell geht es. Im Augenblick noch großartige Worte. Und dann kräht der Hahn und dazwischen liegt ein tiefer Absturz. Jetzt spitzt sich die Sache zu, Petrus. Jetzt kommt es raus. Jetzt wird es sichtbar, wie stark du wirklich bist. Kommt die Gefangennahme. Petrus fuchtelt noch mit seinem Schwert herum und haut da einem dieser Soldaten ein Ohr ab. Also das zeigt ja auch, dass er da gar nicht so richtig mit dem Schwert umgehen konnte. Ein erfolgloser Versuch vielleicht, doch noch etwas zu retten und zu ändern, doch noch nach vorne zu kommen, doch noch das Rad zu drehen, die Dinge in den Griff zu bekommen. Erlebe ich als Seelsorger immer wieder. Unsere starken Bemühungen, wenn wir merken, jetzt rutscht es weg, jetzt kommt alles anders, als wir das denken, dass wir unsere Bemühungen erhöhen, jetzt noch alles zu retten, was zu retten ist. Aber das ist ja eigentlich ergebnislos, vergeblich. Das ist nicht gut. Wir müssen es loslassen. Dann kommt die Flucht. Alle Jünger fliehen, als auch der Petrus. Na hallo, was ist denn jetzt mit deinen tollen Worten? Ich nicht. Ich bleibe bei dir, egal was passiert. Na gut, auf jeden Fall, Petrus folgt Jesus von ferne. Das finde ich ja schon mal sehr mutig, dass er das so macht. Also, er bleibt schon ein Stück dran. Und dann kommt diese Geschichte, Lukas 22 von seiner Verleugnung, von der Verleugnung des Petrus. Sie ergriffen Jesus aber und führten ihn ab und brachten ihn in das Haus des Hohenpriesters. Petrus aber folgte von ferne. Da zündeten sie ein Feuer an, also die Soldaten und wer da so drumherum war, zündeten sie ein Feuer an mitten im Hof und setzten sich zusammen und Petrus setzte sich mitten unter sie. Gut, Petrus, mutig, Petrus, dass du das gemacht hast. Da sah ihn eine Magd im Licht sitzen und sah ihn genau an und sprach, dieser war auch mit ihm. Er aber leugnete und sprach, Frau, ich kenne ihn nicht. Und nach einer kleinen Weile sah ihn ein anderer und sprach, du bist doch auch einer von denen. Petrus aber sprach, Mensch, ich bin's nicht. Und nach einer Weile, etwa nach einer Stunde, bekräftigte es ein anderer und sprach, wahrhaftig, dieser war auch mit ihm, denn er ist ein Galiläer. In anderen Evangelien heißt, seine Sprache verrät ihn, wenn er so den galiläischen Slang hat. Petrus aber sprach, Mensch, ich weiß nicht, was du sagst. Und alsbald, während er noch redete, krähte der Hahn. Und der Herr wandte sich und sah Petrus an. Und Petrus gedachte an des Herrn Wort, wie er zu ihm gesagt hatte, ehe heute der Hahn kräht, wirst du mich dreimal verleugnen. Und Petrus ging hinaus und weinte bitterlich. So sieht es aus, dieser Zerbruch. So sieht es aus, dieses Sterben. Petrus ist mutig, ja, er wagt sich in die Höhle des Löwen. Er will Jesus nahe sein. Gut so. Aber vielleicht will er Jesus etwas beweisen, dass er doch der gute Jünger ist. Oder vielleicht sich selber beweisen, wie stark er ist. Auf jeden Fall, er bringt sich in Schwierigkeiten. Muss er sich da immer ins Licht setzen, ins rechte Licht setzen? Hätte er nicht ein bisschen im Hintergrund bleiben können? Muss er immer so viel reden, immer die Klappe aufmachen, dass seine Sprache ihn verrät? Hätte er nicht mal den Mund halten können, einfach so im Hintergrund bleiben können, dass es niemand merkt, dass er einer von denen ist? Das ist das große Ich, das uns immer wieder in die Schwierigkeiten bringt, uns immer wieder nach vorne kickt, zeigen, wer man ist, bis zu den Grenzen gehen. Und sich dabei überfordern und überschätzen. Und dann eben kommt der Abbruch. Und so deutlich, so krass, wie der Petrus das gesagt hat, dreimal verleugnete er seinen Herrn, ich kenne diesen Menschen nicht. Das ist ja eine absolute Lüge. Ich kenne diesen Menschen nicht. Zu der damaligen Zeit hat jeder Jesus gekannt. Der war in jeder Munde, das war einfach das Gesprächsthema. Und wenn einer sagt, ich kenne diesen Menschen nicht, dann ist es doch klar, dass das gelogen ist. Petrus, du hast gelogen. Und zwar so deutlich und so hart, dass das dir keiner abnimmt, keiner glaubt das. Die Leute lachen ihn aus, sie sehen seine Angst. Jawohl, hinter dieser Lüge steckt die nackte Angst. Petrus entlarvt sich immer mehr, seine eigentlichen Schwächen. Sein großes Ich, seine Selbstüberzeugung ist dahin, bricht zusammen. Er verliert sich in seiner Eigenwelt und muss immer mehr aufwenden, so ist es ja auch bei uns, muss immer mehr aufwenden, um diese Eigenwelt zu halten, den Schein zu wahren. Aber es wird nur noch deutlicher, dass er eigentlich gar nichts ist. Und dann kräht der Hahn. Jetzt zeigt sich's. Jetzt kommt Petrus in der Realität an. Der Hahn, konfrontiert ihn mit der Wirklichkeit. Er erinnert ihn an das, was Jesus gesagt hat. Ja, Jesus, du hast doch recht. Und der Hahn sorgt jetzt mit seinem Krähen für eine brutale Landung. Eine Welt zerbricht für Petrus, seine Welt. Und während Jesus drinnen der Prozess gemacht wird, ist Petrus draußen am Ende. Sein großes Ich ist ein Trümmerhaufen, seine Selbstüberzeugung stirbt. Es ist ganz klar, er hat nichts mehr vorzuweisen. Er geht hinaus in die Nacht und weint bitterlich, tief erschüttert. Jetzt weiß ich, dass ich mich nicht auf mich selbst verlassen kann. Er ist am Ende. Aber das ist gut so. Das ist gut so, dass er am Ende ist. Petrus, das ist deine Chance. Das ist genau Gottes Werk mit dir. Nimm das an. Warum hat Petrus nicht einfach zugegeben, als er konfrontiert wurde, du gehörst doch auch zu dem? Ja, ja, ich gehöre dazu, das stimmt. Hätte er Jesus wirklich gekannt, hätte er auf Jesus gehört, was er alles so gesagt hat im Laufe der Zeit, dann hätte er Jesus vertrauen können, weil er dann genau gewusst hätte, was da kommt, dass Jesus stirbt für seine Jünger. Nicht, dass er stirbt mit seinen Jüngern. Dass er eigentlich ganz sicher sein kann, der Petrus. Von Petrus lernen heißt, wie sterben geht. Vom hohen Ross absteigen, normal werden, das überhöhte Selbstbild ablegen, die eigenen Vorstellungen nach hinten schieben, den anderen sehen, sich nicht wichtig machen. Ich bin wichtig, aber nicht der Wichtigste. Nicht überall vorn sein müssen, den Mund nicht so voll nehmen, mit großen Worten nicht überall etwas dazu sagen müssen, sich nicht nach vorne spielen. Und dieses Sterben ist nicht schlimm. Dieses Sterben ist gut für Petrus, ist gut für uns. Wir kommen an bei uns, bei Jesus. Er ist uns diesen Weg, den Weg des Sterbens, vorangegangen. Petrus hat in dieser Nacht selber erlebt, was Sterben heißt. Er ist mit Jesus gestorben. Das war nötig, damit er ein wirklicher, nützlicher Jünger sein konnte. Mit einer ganz besonderen Führungsfunktion. Er konnte nur Fels sein, weil ihm klar wurde, der Fels ist Jesus, nicht er selbst. Also unsere Bereitschaft ist gefragt, loszulassen, damit wir uns ganz und gar auf Jesus einlassen können. Bei Jesus sind wir sicher, auch für uns selbst. Durch ihn geht es durch den Tod zum Leben. Jetzt können wir die Predigt hier abschließen und sagen, gut, Amen. Aber das war ja nicht alles. Das ist ja nicht alles. Und deswegen ist ja Jesus gestorben. Deswegen feiern wir ja Ostern, dass wir uns nochmal klar machen und uns immer wieder klar machen, genau in unserem Scheitern, in unserem Versagen, in den Erschütterungen unseres Lebens verwirklicht sich Jesus mit seiner Auferstehung. Kommt ein Neuanfang, beginnt es neu für uns, sehen wir die neuen Chancen, die Türen öffnen sich. Jetzt beginnt das Eigentliche, jetzt beginnt das Leben mit Jesus. Und wir merken, warum Jesus für uns gestorben ist, dass er uns nahe sein kann in unserem Scheitern, in unserem Versagen, in unseren Verleugnungen, in dem, was uns wirklich, wo wir uns gegen Jesus stellen, in der Schuld, in der Sünde unseres Lebens. Dafür ist Jesus gestorben. Jetzt begreifen wir es und das ist gut so für uns, dass wir dahin durchkommen, dass diese Schuld, diese Sünde, dieses Scheitern nicht das Letzte ist. Können wir jetzt eigentlich eine neue Predigt anfangen. Petrus nach Ostern sagt zu seinen Freunden, ich will fischen gehen. Also gut, Petrus, das ist schon mal das Normale, das ist dein Alltag. Also das zeigt, Petrus ist in seinem Alltag wieder angekommen, bei sich vielleicht. Er tut, was er kann, er gibt sich zufrieden. Er muss nicht mehr der tolle, große Erste sein. Er ist ein Neuer geworden. Aber das ist noch ganz rudimentär, das ist noch ganz anfänglich. Er kommt weg von sich, er hat ein realistisches Bild auf sich gewonnen und er merkt, ich bin nicht so toll, wie ich eigentlich denke, dass ich bin. Ich bin nicht der Wichtigste, der Erste, das Vorbild, der Sprecher für die anderen. Keine großartigen Worte mehr. Aber jetzt kommt die Nagelprobe. Ja, Petrus, was bist du denn dann? Also was ist denn dann jetzt das Eigentliche, das Wesentliche, das nicht erschüttert werden kann? Petrus, das musst du jetzt noch finden. Jetzt ist das, was erschüttert werden kann, kaputt, weg. Was bleibt jetzt? Sorry. Was bleibt jetzt, Petrus? Was hast denn du jetzt? Was ist denn jetzt das Wesentliche in deinem Leben? Das muss jetzt kommen. Und so kommt die zweite, die nächste Lektion in der Jüngerschaftsschule von Petrus und vielleicht auch von uns. Dass Jesus dem Petrus nochmal neu begegnet, bei der dritten Begegnung nach Ostern. Dass er ihn zur Seite nimmt. Und ich könnte mir schon vorstellen, dass es Petrus da ein bisschen komisch wurde. Jesus nimmt mich zur Seite, jetzt kommt das Donnerwetter, jetzt kommt die Abrechnung, jetzt kommt die Konfrontation. Und Jesus fragt ihn nur: Simon, Sohn des Johannes, hast du mich lieber, als mich diese haben? Und er weist auf seine Jünger. Eigenartig. Jesus spricht hier Petrus mit seinem Geburtsnamen an, Simon, Sohn des Johannes, nicht mehr mit Petrus Fels. Also er geht nochmal zurück an diese Anfänge, an das Ursprüngliche. Er ist im Augenblick nicht mehr der Fels, der Petrus, sondern er ist der Simon, der das nötig hat, dass Jesus ihn beruft. Und es ist auch so, der Petrus ist sich nicht mehr so ganz sicher auf diese Frage hin, hast du mich lieber, als mich diese haben? Und das ist ja eigentlich auch eine eigentümliche Frage. Hast du mich lieber als die anderen? Früher hätte Petrus gesagt, natürlich habe ich dich lieber als die anderen. Das weißt du doch. Ich bin ja auch ein bisschen stärker und ein bisschen besser als die anderen. Und das ist da die Konkurrenz, dieses Abwerten und dieses Vergleichen mit anderen. Ja, Petrus, das ist vorbei. Das ist doch eigentlich vorbei. Du musst dich nicht mehr vergleichen mit den anderen. Es geht nicht mehr darum, ob du Jesus lieber hast als die anderen, ob du der Lieblingsjünger bist, ob du der Erste sein kannst und sein willst. Er ist nicht besser als die anderen. Und das weiß er und das spürt er. Und er sagt, Jesus, du weißt, dass ich dich lieb habe. Und Jesus sagt zu ihm, weide meine Lämmer. Er gibt ihm da so einen Hinweis, einen wichtigen Hinweis. Kümmere dich nicht mehr um dich selbst, sondern kümmere dich um die Kleinen im Reich Gottes, um die Bedürftigen. Halte dich nicht mehr so bei dir auf, sondern geh zu den anderen, die dich brauchen, die Jesus brauchen. Sorge, dass sie geschützt sind, die kleinen Lämmer im Reich Gottes. Also mach dich mal bereit, auch den anderen zu sehen. Empathie heißt es, dich hineinzuversetzen in den anderen, nicht nur in dein eigenes, kreisen um dich selbst. Und ein zweites Mal fragt er ihn, Simon, Sohn des Johannes, hast du mich lieb? Jetzt nicht, hast du mich lieber, sondern hast du mich lieb? Johannes 21 steht es. Hast du mich lieb? Petrus, hast du mich lieb? Hast du Jesus lieb, nicht dich selbst? Liebst du mich mit allem, was du bist und hast? Liebst du mich wegen meiner selbst, Petrus? Liebst du Jesus, weil du Jesus gehören möchtest, nicht weil du durch Jesus irgendwelche Vorteile hast? Das ist schon die zentrale Frage auch, vielleicht an uns immer wieder, vielleicht auch nach Zerbruch und Krisen. Jesus fragt uns, hast du mich lieb, trotz allem, trotz den Schwierigkeiten, die du erlebt hast? Bleibst du trotzdem bei mir, auch wenn es Nachteile bringt? Auch wenn du wirklich da den kleinen Weg, den Weg des Dienens gehen musst? Weide meine Schafe, sagt Jesus zu ihm, nachdem er sagt, ja, Jesus, du weißt, dass ich dich lieb habe. Und so wird Petrus eingesetzt als Hirte für die Schafe Jesu. Und noch ein drittes Mal fragt ihn Jesus, hast du mich lieb? Und da wird der Petrus sehr traurig, wird berichtet, weil jetzt wird es ihm klar, aha, dreimal fragt mich Jesus, dreimal habe ich ihn verleugnet. Also für jede Verleugnung werde ich eine neue Antwort geben müssen, werde ich das nochmal neu zu ihm sagen müssen, ja, ich liebe dich. Ja, ich bleibe bei dir. Ja, ich nehme diese Verleugnung zurück. Ja, das, was ich da gesagt habe, ist mir leid, es tut mir wirklich leid. Es war so aus dem großen Petrus, der eigentlich klein ist. Und dann sagt Jesus zu ihm, folge mir nach. Folge mir nach. Jetzt kriegt der Petrus einen neuen Auftrag. So ist es auch für uns. Nach unseren Krisen, nach unserem Zerbruch, sagt Jesus, folge mir nach. Lasst es zurück, was war. Folge mir nach. Schau auf mich. Und dieses Mir ist wichtig. Folge nicht dir nach mit deinen eigenen Ideen und Vorstellungen, sondern folge mir nach. Schau auf Jesus. Schau, was Jesus von dir möchte. Konzentriere dich ganz auf ihn. Und dieses Folge mir nach ist eine absolute Einladung von Jesus in die Beziehung. Komm neu in die Beziehung zu mir. Nach allem, was war, ich biete dir meine Hand an und ich ermögliche dir eine neue Beziehung zu mir. Und das ist das Tolle, wir als österliche Gemeinde, wir als zerbrochene Menschen, wir als Gemeinde des Scheiterns, wir erfahren von Jesus, dass er uns neu in eine Beziehung holt und dass diese Beziehung, jetzt wird es deutlich, diese Beziehung zu Jesus ist das Unerschütterliche, ist das, was bleibt, die Beziehung zu ihm. Wir gehen durch Zerbrüche hindurch und die Beziehung zu Jesus bleibt. Und die Beziehung zu Jesus bleibt nicht, weil wir so stark sind, sondern weil Jesus der Starke ist in dieser Beziehung. Weil Jesus die Beziehung zu uns aufrecht erhält. Er bleibt bei uns. Er bleibt bei uns als Gemeinde, Gemeinschaft. Jesus ist für euch nach wie vor da und er lädt euch ein, ganz neu und immer wieder neu in diese Liebe, in seine Liebe zu kommen, seine Liebe zu empfangen und ihm nachzufolgen, in der Beziehung mit ihm. Es geht nicht mehr um Leistung, es geht nicht mehr um unsere Vorstellungen, sondern es geht um die Beziehung. Ich lade euch ein, liebe Gemeinde, heute an diesem Sonntag jetzt nochmal nach Ostern mit Petrus zusammen in diese Beziehung zu Jesus zu gehen und zu sagen, ja, genau, nach allem, was war, haben wir miteinander gelernt, auf was es ankommt, Jesus, auf die Beziehung zu dir. Petrus ist ein anderer geworden. Er hat gelernt. Er ist durch diese Krisen, durch diese Tiefe hindurchgegangen. Das wird deutlich, wenn wir seine Briefe lesen, die Petrusbriefe, die zwei. Da wird nochmal ein ganz anderer Petrus deutlich, der nochmal zeigt, auf was es wirklich ankommt. Und er zum Beispiel schreibt in 1. Petrus 5, Vers 5, Gott widersteht dem Hochmütigen, aber dem Demütigen schenkt er Gnade. Das könnten wir vielleicht so als Ergebnis über diesen Scheiterprozess, über diesen Sterbeprozess von Petrus beschreiben, nehmen und vielleicht auch für den Prozess, den ihr erlebt habt, durch den ihr gegangen seid, wo ihr jetzt am Ende dieses Prozesses, am Ende in einer neuen Situation, in einem neuen Anfang seid und sagen könnt, Gott widersteht dem Hochmütigen. Danke, dass du uns in unserem Hochmut, in unseren Vorstellungen, in unseren Plänen widerstanden hast. Aber dem Demütigen schenkt er Gnade. Ja, wir kommen in die Beziehung zu dir als Demütige, als Bedürftige, als dienbereite Menschen. Und das ist gut so. So sind wir miteinander unterwegs, miteinander mit Petrus und wir hier miteinander in der Gemeinschaft einer Gemeinde, einer Christusgemeinschaft, einer Christusgemeinde. So ist es. Amen. Ich möchte nur ein Gebet sprechen an der Stelle und ich danke dir, Herr, für diese Gemeinde hier, dass du ihr geholfen hast, durch manche Schwierigkeiten hindurchzukommen, dass du ihr auch Zerbruch zugemutet hast, dass du gezeigt hast, was keinen Bestand hat, dass du ihr gezeigt hast, was weichen kann, was nicht so wichtig ist. Und dass du ihr auf der anderen Seite zeigst, was wichtig ist, die Beziehung zu dir. Und so bitte ich dich, dass diese Gemeinde hier, wir miteinander in der Beziehung zu dir stark sind und stark werden und immer wieder neu stark werden. Dass wir immer wieder neu die Beziehung zu dir erneuern und dann sagen, auf diese Beziehung berufen wir uns. Diese Beziehung macht uns stark. Diese Beziehung gibt uns Bestand und lässt uns durchhalten durch alles, was in unserem Leben schwierig ist. Jesus, ich danke dir, dass du mit uns diese Wege gehst und dass du nicht aufhörst, bis wir mit dir zusammen an dem Ziel ankommen, wo es gut ist für dich und für dein Reich und für deine Herrlichkeit. Amen.